Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber am Wochenende. Es kann sein, dass ihr gar nicht mitbekommen habt, dass eins der größten Franchises unserer Zeit zurückgekommen ist. Schon wieder. Genau wie der Bösewicht, der im Titel steht, schon wieder zurückgekommen ist, wie ich gelernt habe. Die Rede ist von Star Wars Maul Bindestrich Shadow Lord. Mein Name ist Jenny Jecke. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht und ich habe 2 Folgen geschaut und kann diese Frage immer noch nicht beantworten. Aber mir gegenüber sitzt unser absoluter Star Wars Experte Matthias Hopf, der zu dieser Serie auch einen Seriencheck geschrieben hat, den ihr in den Shownotes findet und der uns alle aufklären kann. Erstens, was geht mit Maul? Ist der nicht mal halbiert worden? Warum hat der jetzt seine eigene Serie? Und zweitens, lohnt sich das, Matthias? Aber bevor wir zum zweiten Punkt kommen, hallo Matthias.
Hallo.
Warum Maul jetzt animiert? Ist das alles die Schuld von Dave Filoni?
Ja, also ich glaube, Dave Filoni kann man da schon gleich mal als Hauptverantwortlichen hinstellen. Dave Filoni, für alle, die es nicht wissen, ist ja inzwischen hier einer der Co-Präsidenten von Lucasfilm und auch so lange Zeit als der Padawan quasi zum Jedi-Meister George Lucas bekannt gewesen. Der ist damals, hat angefangen hier bei der Avatar-Serie damals noch quasi im Kreativteam mitzuarbeiten und ist dann in den ersten Clone Wars Jahren dazugekommen zu Lucasfilm, hat mit George Lucas diese Animationsserie im Endeffekt so eine der wichtigsten inzwischen Serien überhaupt von dem Franchise mitgestaltet, ist da so mehr oder weniger zum Papa von Ahsoka Tano geworden, eine Figur, die er jetzt inzwischen auch in den Live-Action-Kontext übersetzt hat. Und in The Clone Wars wurde Darth Maul damals ja völlig unerwartet zurückgebracht, weil eben die meisten Menschen 1999 im Kino saßen oder später irgendwann auf VHS, auf DVD, im Fernsehen gesehen haben, wie Darth Maul von Obi-Wan Kenobi gezweiteilt wurde im Finale dieses Films. Ein sehr eindrücklicher Moment und auch einer der Momente, wo man nicht sagen konnte, das ist ein Fake-Out-Tod gewesen, wir sehen ihn in den Nebel fallen und nie wieder. Nee, der wird da schon sehr deutlich gezweiteilt in einem Film, der damals FSK 6 hatte. Sehr brutal, aber Darth Maul war halt unfassbar beliebt, weil er dieses ikonische Aussehen hatte, die Hörner, die Gesichtstattoos.
Rot-Schwarz.
Genau, rot-schwarz. Also so, wenn es einen Schurken gibt, glaube ich, nach Darth Vader, der einfach so eine Silhouette besitzt, die du sofort wiedererkennen kannst, völlig egal, in welchem Kontext das passiert, dann ist das Darth Maul bei Fans jahrelang super beliebt, aber auch immer so ein bisschen so eine vertane Chance, dass er danach nie wieder eine Rolle gespielt hat. Inzwischen wissen wir natürlich, dass George Lucas auch, hätte er Star Wars selbst weitergedreht, Pläne gehabt hätte für seine Rückkehr. Letzten Endes hat das jetzt über die Animationsserien stattgefunden. Da wurde Maul in einer Mischung aus kryptischen, mythologischen Erklärungen, ein bisschen schwarzer Star Wars Magie und vor allem sehr viel Hass, der in ihm sich schürt, zu neuem Leben erweckt. Er will sich rächen an allem. Er wurde ja wirklich auch von allen Seiten betrogen und enttäuscht. Obi-Wan Kenobi ist dann natürlich der Erste, den er an die Gurgel will, aber auch der Imperator selbst, dem er ja eigentlich lange Zeit als Schüler gefolgt ist, ist eine Figur, auf die sein Hass glüht. Er hat jetzt Roboterbeine bekommen, damit kann er sich durch die Gegend bewegen. Ist auch in der finalen Staffel von The Clone Wars nochmal sehr prominent in einem Arc aufgetreten. Hatte in Star Wars Rebels, das war eine andere Animationsserie aus dem Star Wars Universum, nochmal so ein Payoff mit Obi-Wan im heißen Wüstensand von Tatooine. Und ja, es hat erstaunlich lange gedauert, bis er endlich seine eigene Geschichte bekommen hat. Die haben wir jetzt hier mit Maul Shadow Lord. Das ist quasi das allererste Star Wars Projekt, das allererste Star Wars Kanon Projekt, das sich exklusiv um ihn dreht. Und der Komplettheit halber muss ich es noch sagen, viele von euch werden vielleicht, die ganzen Animationsserien nicht gesehen haben, Solo Star Wars Story im Kino geschaut haben 2018 und sich am Ende gefragt haben, Moment, was ist denn hier los? Warum sitzt da auf einmal Darth Maul? Seine Rolle wurde tatsächlich so ein bisschen umgebrandet. Irgendwie habe ich das Gefühl, Maul wird alle paar Jahre auch so neu erfunden, neu definiert. Er ist nicht mehr der Sith, sondern er ist jetzt ein Gangster-Lord, Gangster-Boss, Crime-Mastermind, was auch immer. Er ist in der Unterwelt des Star Wars-Universums tätig. In Solo Star Wars Story lernen wir ihn so als den geheimen Kopf hinter diesem Verbrechersyndikat Crimson Dawn kennen. Die Maul-Serie setzt jetzt davor ein. Also er ist noch nicht der Kopf von Crimson Dawn, sondern er ist noch so an den Anfängen, die Unterwelt aufzumischen. Zeitlich finden wir uns so ungefähr ein Jahr nach den Klonkriegen ein. Ganz grob, wir sind zwischen Prequels und Originaltrilogie, also zwischen Episode 3 und Episode 4, also eigentlich in der Lücke des Star Wars-Universums, wo momentan so die meisten Geschichten angesiedelt sind.
Ich habe ja ihn auch zuletzt in Solo gesehen. So, ich habe keine der Animationsserien gesehen und fand das jetzt so ein bisschen schwer, da mich irgendwie zu orientieren. In der Serie, ist er denn jetzt wirklich die Hauptfigur der Serie, deren Arc wir verfolgen? Oder ist er sowas wie der Kingpin in Daredevil oder so, der da immer wie so eine Schattenfigur über den Ereignissen schwebt, aber eigentlich folgen wir jemanden in Anführungszeichen Gutes?
Ich würde schon sagen, dass sie in dem Fall nicht so einen klassischen Switch and Bait gemacht haben, also ihn irgendwie groß aufs Poster gedruckt haben und dann spielt er nur eine Nebenrolle. Er ist schon eine der treibenden Kräfte in der Serie, auch wenn ich glaube, sie sind inzwischen an so einem Punkt angekommen, wo sie auch nicht mehr allzu viel zu ihm zu erzählen haben. Und Maul lebt halt vor allem durch die Eigenschaften, die man ihm zuschreibt und vor allem durch Sam Witwer. Das ist der Sprecher, der ihm seit Clone Wars Tagen seine Stimme leiht, was ja auch sehr interessant ist, weil Maul in Episode 1 ja von Ray Park, einem Stuntman damals, verkörpert wurde und so gut wie kein Wort gesagt hat. Also wirklich immer der nur durch sein Auftreten da Eindruck geschunden hat. Und inzwischen ist das Interessanteste eigentlich an Maul, wie er mit so einer flüsternden, süßlichen, höhnischen, was auch immer rachsüchtigen Stimme da so reinkommt und sein Widmer macht da unglaubliche Arbeit, Stimmarbeit, um ihn, ja, fast so, man kann ihn nie so richtig greifen. Und das ist auch das Interessante, er ist weder jetzt ein klassischer Held, er ist auch nicht ein klassischer Bösewicht, er ist irgendwas dazwischen, hat sich ja auch im Endeffekt, er hat alle Brücken abgebrannt, die man im Star Wars-Universum abbrennen kann. Vielleicht ist er so eine Art Joker-Figur, könnte man sagen, wobei es jetzt nicht hier so den klassischen Batman-Gegenpart gibt. Wir sind trotzdem in einer halben Cop-Show, weil wir haben einen Polizisten namens, oh Gott, ich habe mir aufgeschrieben, das finde ich natürlich nicht. Brandon Lawson, natürlich, Brandon Lawson, der das Gesetz.
Das klingt irgendwie so lame wie.
Es klingt super lame.
Aus The Rookie, oder?
Ja, ich dachte mir auch, oh Gott, sind wir hier in so einer Network-Serie.
Gibt es in Star Wars auch jemanden, der Josh heißt? Wenn wir schon Brandon haben?
Sagen wir, es ist wirklich nicht der kreativste Star Wars-Namen. Wir haben aber hier auch noch einen Jedi-Meister, Iko Diodaki. Ich finde, der entschuldigt für Brandon Lawson. Auf alle Fälle, Brandon Lawson hat hier auf dem Planeten Jannix so ein bisschen den Hut auf. Und sein Hauptding ist tatsächlich, er versucht, alles unter Kontrolle zu halten, damit das Imperium nicht noch mehr eingreift. Und das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Punkt, den sie sich vielleicht auch so ein bisschen von Endor abgeschaut haben. Da haben wir auch so verschiedene Hierarchien kennengelernt. Nicht nur, es gibt dieses eine große Imperium, was sich über alles drüber legt, sondern eben das Imperium hat auch Unterabteilungen. Es gibt irgendwelche lokalen Einheiten und da treibt jeder sein intrigantes Spiel, versucht so viel Macht wie möglich zu bekommen. Und dieser Brandon Lawson, das ist eigentlich einer von den wirklich Guten, der eben weiß, okay, sobald das Imperium merkt, hier läuft irgendwas nicht richtig, schicken die ihre Sternzerstörer, die schieben sich wie ein großer Schatten über den ganzen Planeten, über die ganze Stadt und dann sind wir mehr oder weniger geliefert. Das versucht er zu verhindern und er arbeitet zusammen mit einem Druiden namens Two Boots. Und die beiden haben eigentlich am Anfang so eine klassische Buddy-Cop-Dynamik und so perfektes Paar, wo du dir auch vorstellen könntest, okay, vielleicht wird auch die The Rookie Star Wars Edition könnte funktionieren. Und das Interessanteste, was die mit diesen beiden Figuren machen, ist, dass dieser Droide ja mehr oder weniger programmiert ist und eben nicht so wie K2SO aus Rogue One oder jetzt Andor, dass der, weiß nicht, umprogrammiert wurde, sondern in Two Boots existiert noch so ein Kodex, dass er sich genau an das halten soll, was halt in ihn eingespeichert wurde. Und dadurch kommen so Spannungen mit rein in den Plot. Und wir haben generell sehr viele Kräfte, die in verschiedene Richtungen ziehen. Also auf der einen Seite Maul, der alles ins Chaos stürzt, der Polizist, der versucht, dieses Chaos irgendwie unter Kontrolle zu behalten, weil wenn es zu groß wird, kommt das Imperium und dann der Druide, der sich irgendwo dazwischen findet, der loyale Partner, der beste Freund ist, aber gleichzeitig auch dieser höheren Ordnung dient und dann gar nicht vielleicht merkt, wenn er einen Verrat an dieser Freundschaft oder so begeht. Das fand ich schon interessant, dass da einiges an moralischen Grauzonen irgendwie mit drinne steckt. Und ich habe ihn vorhin schon erwähnt, den guten Jedi-Meister Iko Diodaki ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht die große Jedi-Figur, die reinkommt, sondern viel wichtiger ist die Padawan, die er mitbringt, nämlich Devin Isara. Das ist quasi, musst du dir überlegen, wir sind ein Jahr nach den Klonkriegen, also die Order 66 hat gerade erst stattgefunden, das große Ereignis, wo sich die ganzen Klonkrieger gegen die Jedi-Ritter wenden, ein unfassbares Massaker angestellt wird, wo Anakin Skywalker in den Jedi-Tempel hineinläuft.
Ja, ja. Meine Lieblingsszene.
Autsch. Sie ist auf alle Fälle ziemlich desillusioniert und Maul sieht darin vor allem Potenzial und versucht, sie ein bisschen so auf seine Seite zu ziehen. Man versucht immer so rauszufinden, was ist denn seine Seite? Genau, wie weit geht sie mit? Wie weit versteht sie das? Sie hat ja jetzt im Endeffekt so zwei Engel auf der Schulter. Das eine ihr richtiger Jedi-Meister, der da mit Ruhe und den Meister Yoda lernen kommt. Das andere Maul, der eben so was Teuflisches in sie hineinflüstert. Ihr mal vielleicht so ein rotes Lichtschwert hinhält, ob sie nicht da zugreifen will. Und glaube ich, in ihr vor allem auch so eine Möglichkeit sieht, seinen großen Racheplan, der ihn ja grundlegend antreibt, mit ihr quasi sich so eine persönliche Geheimwaffe zu schaffen, die kein anderer seiner Widersacher auf dem Schirm hat.
Das sind jetzt 10 Folgen von der Animationsserie, die erste Staffel ist abgeschlossen bei Disney Plus. Hast du alle geschaut?
Ich habe inzwischen alle gesehen, genau.
Warst du insgesamt oder hast du insgesamt den Eindruck, dass quasi aus dem Potenzial der Maul-Geschichte dann auch wirklich was rausgeholt wird zum Ende hin oder flacht es dann ab?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so eine geniale Serie wie Andor ist, die dir wirklich die Figur neu zeigt und das Star Wars-Universum neu zeigt. Ich hatte das Gefühl, dass sie vor allem so ein Action-Adventure inszenieren wollten, was extrem von den Kampfszenen lebt. Also es gibt wirklich Lichtschwertkämpfe bis zum Umfallen, rote Lichtschwerter, gelbe Lichtschwerter, grüne Lichtschwerter, nee, keine Ahnung. Also viele Farben sind involviert, zwei Inquisitorenfiguren kommen noch mit rein, also so die Handlanger von Darth Vader könnte man sagen. Das Finale ist auch wirklich so eine einzige actiongeladene Folge, im Endeffekt ein riesengroßer Battle, wo alle Hauptfiguren, die irgendwann mal in der Serie vorkamen, aufeinandertreffen. Ich musste auch manchmal so ein bisschen an diese, keine Ahnung, Chicago-Gangster-Geschichten denken. Es gibt so eine Heißsequenz ziemlich am Anfang, die könnte man vielleicht so an The Dark Knight anlehnen, wenn man eben auch Darth Maul irgendwie so als Joker-Figur interpretiert. Das hat was Palpiges, was
B-Movie. Ist das B-Movie. Untouchables von Star Wars?
Ja, vielleicht. Ja, nee, würde ich auch nicht sagen.
Gibt keine Treppenszene, keine berühmte.
So viel Aufmerksamkeit hat die Serie wirklich nicht. Also es ist wirklich, das Tempo ist sehr flott, es ist sehr kurzweilig erzählt. Ich glaube, man muss die Geschichte auch nicht so 100% hinterfragen, wie durchdacht sie ist, sondern kann das vor allem wegsnacken. Nee, was ist unser Begriff hier? Snackable.
Ja.
Maul Shadow Lord ist definitiv eine Snackable-Serie. Es hat jetzt auch nicht unbedingt den Pathos, den zum Beispiel zuletzt The Bad Batch hatte, wo wir so einer ausgestoßenen Kloneinheit nachfolgen, die auch nach dem Ende der Klonkriege halt versucht, ihren Platz zu finden und dann schon immer so in diesem Ethos zwischen, Moment, wir sind doch Soldaten, wir sind Krieger, aber das, wofür wir gekämpft haben, existiert gar nicht mehr, wir wurden verraten, wir wurden missbraucht letzten Endes auch und dann gibt es ja in The Bad Batch auch diesen großen Arc, wo das zum Beispiel Kamino, die Geburtsstätte dieser ganzen Klone, zugrunde geht und das sind ja wirklich ganz große überlebensgroße Bilder, da würde ich sagen, ist der Maul mehr so einfach, geil, wo kriegen wir noch einen Kampf rein oder so. Es ist wirklich eine Serie, die komplett auf diesen Unterhaltungswert getrimmt ist, würde ich sagen.
Nun haben die Star Wars-Serien ja in der Vergangenheit immer mal so ein bisschen darunter gelitten. Ich nenne keine Namen, außer The Mandalorian, dass sie so ein bisschen versucht haben, sich an die großen bekannten Namen und Familien aus der Ära und aus dem Franchise so anzubinden, was jetzt den Helden, die sie eigentlich haben, jeweils, die sie im Fokus haben, nicht immer zugute kam. Wie ist das denn jetzt bei Star Wars Maul Shadow Lord? Wird da Fanservice auch geboten, den, sage ich mal, eine Gelegenheitszuschauerin wie ich verstehen würde? Oder ist das wirklich so, sind das so die Hardcore-Filonisten, die da ihre Referenzen drin finden?
Also Filoni heads are feasting. Ansonsten weiß ich gerade nicht, wie du hast mich gerade wirklich in so ein Minenfeld der Spoiler geschickt. Ich versuche es mal
so
zu
sagen.
Na, ein
Ja oder ein Nein würde mir ja schon genügen. Ich brauche keine Details.
Genau, also ich würde sagen, es gibt Verweise, Querreferenzen und je weiter man schaut, desto prominenter werden Namen, die auftauchen. Das heißt, wenn du bis zur letzten Folge durchhältst, dann weißt auch du mit deinem ganz großen Casual-Wissen, was jetzt Sache ist. Dazwischen jetzt zum Beispiel die Inquisitoren, die ich schon erwähnt habe, ich denke, das sind keine Spoiler, die hat man dann eine Figur auch schon mal in Ahsoka zum Beispiel gesehen. Hier Marok ist da dieser geheimnisvolle Inquisitor im schwarzen Helm, der auch nie was sagt.
Kommt der Dude mit dem blauen Kopf vor?
Wer ist der Dude mit dem blauen Kopf?
Thrawn.
Thrawn.
Okay, ich schreibe die.
Ja, aber Ich meine, wenn ihr über Star Wars Bescheid wisst, dann wisst ihr ja, wie ihr Thrawn gerade in dieser Timeline-Episode einzuordnen habt. Genau, nein, also sowas wie Thrawn, das ist schon fast ein Deep Cut, würde ich sagen, an diesem Punkt. Ich war jetzt überrascht, weil du hast mir vorhin erzählt, du hast nicht durchgeblickt, was passiert ist. Ich habe vorhin noch mit einer anderen Kollegin geredet, die auch meinte, sie hat nach den ersten zwei Episoden kapituliert. Als ich angefangen habe, die Serie zu schauen, fand ich sie angenehm befreit irgendwie von erstmal diesen ganzen Hin und Her. Ich dachte, es wird viel mehr so Mythologie um die Syndikate und so weiter betrieben, hier Crimson Dawn und was das alles so außenrum gibt. Deswegen, ich fand es recht geradlinig, was passiert ist. Also ich würde Menschen ermutigen, es sich anzuschauen, selbst wenn ihr nicht alle Staffeln von Clone Wars, alle Staffeln von Rebels, alle Staffeln von Bad Batch oder so geschaut habt, sondern vielleicht das auch so begreifen von, vielleicht ist das ein schöner Einstieg ins Star Wars-Universum, vor allem, wenn euch bisher die Animationen abgeschreckt haben, weil das habe ich auch schon oft gehört, so Clone Wars sieht irgendwie zu kantig ja. aus. Star Wars Rebels sieht irgendwie, keine Ahnung, was
sieht
man dem
aus
vorwirft.
Wie Samstagvormittag 2005 Kinderserie.
Was eigentlich wirklich traurig ist, weil die grundlegende Ästhetik baut ja komplett auf den ganzen Rolf McQuarrie Concept Arts, die damals schon für Star Wars 77 von George Lucas erstellt wurden. Aber egal, was ich bei wirklich Maul den interessantesten Aspekt fand, ich beobachte momentan ganz gern, wie sich so Animationskino generell entwickelt, also durch sowas wie die Spider-Verse-Filme oder jetzt auch der neue gestiefelte Kater, wo man ja weg davon kommt mit einer Animation muss makellos aussehen, runde Gesichter irgendwie, sondern wir können mehr von unserem Kunsthandwerk auch zeigen und dann blitzen fast schon so Sketches durch oder keine Ahnung, alles, was du hier irgendwie so machst. Und da wagt sich Maul zum ersten Mal im Star-Wars-Kontext, ausgenommen natürlich diese Star-Wars-Vision-Serie, die ganz viele kleine Kurzfilme hat, die wirklich die interessantesten Animationsstile vereinen. Aber jetzt so eine größere Geschichte, die da erzählt wird, da ist Maul schon die erste Serie, die sich da wagt, ein bisschen von der Clone-Wars-Ästhetik zu entfernen und dann zum Beispiel auch mit Matte-Paintings arbeitet, also diese gezeichneten Hintergründe, die fast so aussehen, als würdest du Aquarellfarben vor dir verlaufen sehen, die sind dann so ganz behutsam animiert, keine große Bewegung drin, sondern nur vielleicht mal so ein Blick in so eine Cyberpunk-dystopische Stadt, wie man sie eben aus Blade Runner kennt, und dann läuft im Hintergrund der Regen runter, alles leuchtet so hell im Blau, und vor allem interessant ist dann, wenn sich so die Ästhetiken der Prequels und der Sequels überschneiden. Also wir haben hier eine Serie, in der sowohl Republic Gunships aus Episode 2 und 3 rumfliegen, aber dann auch Sternzerstörer wie in Episode 4, 5 und 6 irgendwie so einmal durchs Bild ziehen. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, einfach anzuschauen, und ich würde mir wünschen, dass sich Star Wars eigentlich noch ein bisschen mutiger in diese Richtung entwickelt und sich einfach traut, Animationen komplett ausrasten zu lassen.
Also quasi ein erster Schritt, aber jetzt noch kein visuelles Meisterwerk.
Nee, das ist, glaube ich, ein sehr großes Wort, das würde ich noch nicht verwenden.
Naja, ich schmeiß das so rum. Also würdest du sagen, abschließend Empfehlung?
Ja, ich hatte tatsächlich sehr viel Spaß. Es ist natürlich eine Serie, wo man auch sagen kann, okay, um was geht's hier jetzt? War das notwendig oder nicht? Aber einfach nur, um eine gute Zeit mit Darth Maul und seinen Freunden zu verbringen. Und wer tut das nicht gerne? Also wirklich, die schickt einen durch. Ich habe sie, als ich sie angefangen habe zu schauen, ich hatte zum Glück Screener für die ersten 8 Folgen und war auch so mit, naja, dann gucke ich halt mal rein, und es sind ja nur so 20, 30 Minuten pro Folge. Und dann habe ich irgendwie die ersten 8 Folgen an einem Rutsch durchgeguckt, so reingezogen hat es mich.
Also das ist doch mal ein Qualitätsstempel von Matthias, unserem Star Wars Experten. Star Wars Doppelpunkt Maul-Shadowlord streamt seit dem 6. April bei Disney Plus, ist jetzt vollständig. 10 Folgen könnt ihr dort schauen. Vielleicht noch ein Wort. Die UV-Stimme ist Sam Witwer von Maul. Im Deutschen wird er von Patrick Winczewski gesprochen, dem Sprecher von Tom Cruise.
Ah, das wusste ich auch nicht.
Mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank, Matthias, dass du die Serie mitgebracht hast, und ihr da draußen streamt was Schönes.